Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur Hörbar Rust. Und das ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Ronald Zerfeld, 35, Schauspieler. Ronald wird im Bezirk Schöneweide groß, sehr groß. 1,90 Meter misst er heute. Die Eltern arbeiten bei der Interflug, den Jungen hält es am Boden. Beim Judo schickt er jeden auf die Matte, bringt es sogar zum DDR-Jugendmeister. Nach dem Fall der Mauer muss sich Zerfeld neu orientieren und landet beim Theater. Peter Zadek erkennt, was in dem großen, kräftigen jungen Mann steckt. Es folgen zahlreiche Engagements und spektakuläre Filme. Dominik Graf besetzt ihn für seine hochgelobte Reihe Im Angesicht des Verbrechens. In Barbara überzeugt der Schauspieler an der Seite von Nina Hoss. Wir konnten ihn überzeugen, heute unser Gast zu sein. Wir freuen uns sehr. Ronald Zerfeld, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Hallo, hallo. Und ich habe mir was vorgenommen, und zwar Sarai Shehan.
Sarai,
geht das? War das, wie hätte das jetzt richtig geheißen? War das ungefähr?
Das könnte ich nicht mal genau sagen. Für uns gab es ja einfach die Kommandos dann nur Mate oder Hajime, jetzt bezogen auf den Judo-Sport jetzt.
Aber hast du verstanden, was ich gesagt habe?
Nein, da würde ich jetzt weiter wieder nachhaken.
Gut, also
aber
ich dich
denke,
auch
es war die Brücke dazu.
Vielleicht. Ich wollte dich nicht bloßstellen, oder, weil ich denke mir schon, dass diese ganzen Judo-Vokabeln, um das aufzuklären, dass man die nicht alle parat hat und vor allen Dingen nach so langer Zeit nicht. Also Sarai ist die Begrüßung im Sitzen. Das kann ich unterschreiben, das ging ja jetzt auch nicht anders. Und Shehan ist der sehr große Meister. Und dann würde ich noch so weit gehen zu sagen, Ryo Otoshi.
Otoshi.
Und das wiederum heißt, beide fallen lassen. Also das ist als Motto für diese Sendung vielleicht ein Anfang, liebe
loslassen.
Japaner und liebe japanisch kundigen Menschen dort draußen, bitte verzeihen Sie diesen vielleicht stümperhaften Anfang einer Sendung. Judo war so lange wichtig in deinem Leben, so lange und auch so wichtig und so erfolgreich warst du damit und hast jetzt gar nicht mehr so viel damit zu tun, ne?
Nein, aber ich erstmal schön irgendwie hier zu sein. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Das war natürlich in meiner Kindheit, also ich war 13, als die Mauer fiel, 12, 13. Aber der Sport war natürlich prägend in unserem Alter damals und man hat natürlich begonnen, die jungen Kinder in den Kindergärten auszusuchen, für was könnten sie vielleicht mal gut sein, in welcher Sportart. Weil es war natürlich außenpolitisch für die DDR spannend, im Sport irgendwie ein paar Punkte zu sammeln.
Haben sie ja auch gemacht.
Richtig. Und bei mir war das dann in dem Fall Judo, was ich dann ab der ersten Klasse machen durfte. Und kam dann auch in unser Leistungszentrum rein.
Oh, das nicht so zusammenfassen, um Gottes Willen, sonst schaffen wir 2 Stunden nicht. Das werden wir alles noch. Aber es ist tatsächlich so, dass du mit Judo in deinem jetzigen Leben nicht viel zu tun hast. Du hast jetzt eine 4-jährige Tochter.
Ja.
Und könnte die theoretisch, guckst du schon, wie die sich bewegt, wie ihre Körperlichkeit ist? Das ist ja ein ganz wichtiges Wort, Körperlichkeit, wenn man über dich liest, immer wieder Körperlichkeit. Du selbst benutzt das Wort auch relativ häufig. Oder was würden Leute, die in ihren Kindergarten kämen, denken, wenn sie deine Tochter sehen und sie aussuchen müssten für irgendwas?
So ähnlich wie ein Talentscout jetzt, ob ich mein Kind so beobachte. Beobachten tue ich natürlich mein Kind und sage dann manchmal so scherzhaft, okay, Frauen, Volleyball, lange Beine, meine Tochter wird sehr groß. Wird sehr groß werden und aber soll sie selber entscheiden. Momentan hat sie so eine kleine Ballettphase, dass sie natürlich wie viele 4-jährige Mädchen in dem berühmten rosa Farbton durch die Wohnung tanzen und das tut meine Tochter auch und ist begeistert und möchte dann auch natürlich im Bereich Ton und Ballett was machen. Aber ich denke, das wird sich jetzt noch alle halbe Jahre ändern und wo es sie dann hin verschlägt, da möchte ich ihr gerne die Tür offen lassen. Also ich bin jetzt nicht so ein Talentscout, wie es dann wirklich früher war, wo man gezielt wirklich Leute gesucht hat für eine Sportart, sondern die Freiheit ist ja doch irgendwie ein Gut.
Ja, natürlich, ja klar, nur weil du es selbst so geliebt hast und
das ja, Training selber, na klar, weil es war für uns schon was Besonderes, zum einen die Kimonos, diese Anzüge und auf diesen Matten zu trainieren, Würfe, es war etwas, ist ja nichts typisch Deutsches. Sondern Jiu-Jitsu, Judo, das war was Fremdes, was Weltoffenes. Es ist etwas, das entstand nicht hier in Europa. Und diese Sportart natürlich auch mit dieser Philosophie, die irgendwie dahinter stand, der sanfte Weg der Verteidigung. Und dass es da eben nicht darum geht, den anderen zu verletzen. Dass es aber sehr wohl um zwei Gegner geht, die mit ihren körperlichen Instrumenten gegeneinander antreten. Und aber man muss es natürlich mal aus einem unterschiedlichen Blickwinkel betrachten. Ist es jetzt, geht es jetzt um die Sportart, um Siege für ein System, für die DDR? Oder geht es jetzt einfach um den Spaß, was mich
daran die Selbstverteidigung reizt? Für ein Mädchen, das ist ja auch nicht so verkehrt, oder?
Ja, obwohl da aber Judo, glaube ich, zu soft ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Aber da gibt es dann andere Sportarten oder direkte Kontaktsportarten, die natürlich für Selbstverteidigung sich besser eignen. Weil, wie gesagt, Judo ist dieser sanfte Weg der Verteidigung. Da hat man nicht gegen Kehlkopf geschlagen oder ans Gesicht oder die Augen oder hat jemand gleich so außer Gefecht gesetzt. Ich glaube, da gibt es einen Unterschied.
Dein erstes Lied, das wir spielen, kommt von Gisbert zu Kniphausen. Wer du bist. Das wollen wir jetzt auch herausfinden in diesen zwei Stunden, wer du bist. Könntest du die Frage mit einem Satz beantworten? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kann das kein Mensch. Und wenn du es versuchen würdest, wer bist du?
Wer ich bin, auf der Suche herauszukriegen, wer wir sind.
Wir die Menschen, wir du
ja.
Und ich?
Wir Menschen, ja. Klingt das jetzt zu blöd? Das ist so,
nee.
Das ist immer so, wer ich bin. Sagen wir mal so, ich erfahre über andere mehr über mich. Als wenn ich mich selber irgendwie permanent beobachte oder durchleuchte.
Ich erfahre
von anderen etwas über mich und hoffentlich umgedreht genauso.
Willst du zu dem Song noch was sagen oder wollen wir ihn einfach spielen?
Gerne einfach spielen. So, gut. Der steht für sich, glaube ich.
Radio 1, die Hörbar Rust. Heute mit dem Schauspieler Ronald Zehrfeld. Wer du bist, wir wollen es wissen. Und um uns da auf Spurensuche zu begeben, beginnen wir natürlich bei deiner Kindheit. Du bist ein Januarkind, ein Winterkind, am 15. Januar 77 zur Welt gekommen im Bezirk
Lichtenberg, Oskar-Zieler.
Lichtenberg, oi, okay, alles klar. In Berlin-Schöneweide aufgewachsen, als Einzelkind, das weiß ich nicht. Ich habe irgendwie.
Ja.
Ronald, gibt es noch einen zweiten Namen, den du hast?
Ronald Peter Martin.
Zwei Zweitnamen.
Ja, das war jetzt nicht irgendwie. Ja, Peter ist der Name meines leiblichen Vaters und Martin des Opas. Ja.
Und Ronald ist einfach, hat deinen Eltern so gefallen. Da gibt es jetzt nicht irgendwie eine Geschichte zu oder sowas.
Da müsste ich vielleicht nochmal genauer nachprobieren.
Nee, musst du nicht.
Warum? Aber ja doch.
Dein Vater, Diplom-Ingenieur und deine Mutter Betriebswirtschafterin bei der Interflug. Mhm. Aber beide haben am Boden gearbeitet,
ja.
Ne?
Ja.
Und es gab, glaube ich, einmal pro Jahr so
Freiflüge.
Die gingen dann nach Budapest oft. Ich glaube, es ist schon so eine Hinleitung zu dem nächsten Song, Bob Dylan. Ne? Dein Vater hat, glaube ich, sehr lange auf eine Bob Dylan-Platte gespart.
In der Tat. Also meine Mutter sagt immer so, ich bin viel mit Bob Dylan aufgewachsen und mit Neil Young und Eric Clapton und Dire Straits und Mark Knopfler und meine Ma bezeichnet die dann immer so die Kasperköpfe.
So. Warum?
Naja, zu Bob Dylan sagt sie immer so, naja, so richtig singen kann er nicht, weil die Lieder, auch wenn er sie immer wieder singt, die hören sich jedes Mal anders an und es gibt, glaube ich, nur ein, zwei Lieder, ach, der kann ja doch singen oder er konnte mal singen. Und ansonsten belächelt sie das immer so ein bisschen. Aber mag es natürlich, dass wir den Jungs irgendwie verfallen sind. Und ich hatte das Glück, als Junge damals im Treptower Park, da hat Bob Dylan mal gespielt, zu DDR-Zeiten noch. Und da war ich auf den Schultern von meinem Paps. So, und war sehr, sehr begeistert von diesem Konzert, weil ich natürlich auf diesen langen Autobahnfahrten mit dem Trabi immer den Sternrekorder auf dem Schoß hatte und es hieß dann, bitte Disco Mischmasch 86 aus der Kassette rausholen, mit dem Bleistift vorspulen, ungefähr bis zur Hälfte, Seite B. Nein, nicht die Chrom, sondern die Eisenkassette.
Ach, und darf ich fragen, also mit dem Bleistift vorspulen, damit man nicht Batterieleistung... Guck dir das an. Wobei dieses Vorspulen mit der Hand, also mit dem Bleistift, jeder kennt das, das dauert ja so lange.
Aber für ein Kind ist es eine Mission und der sagt noch nicht so, ey Leute, nee, komm, da holen wir neue Batterien, sondern nein, er spult dann. Ja, aber das ist ja auch toll. Sondern ich war dann, naja, DJ würde man heute sagen, aber ich fand es toll, dass ich die Kassetten raussuchen konnte und der Rekorder gehörte meinem Vater, meinem Paps. Jetzt steht er bei mir in meiner Küche. Ich habe ihn übernehmen dürfen. Hat noch einen Holzrahmen oder eine Holzverkleidung. Dadurch klang er ein bisschen besser.
Du hast dir doch von deinem Begrüßungsgeld selbst eingekauft.
Und ja, den habe ich.
Das ist aber nicht der, von dem du jetzt sprichst.
Den gibt es auch noch, genau. Aber zu dem Zeitpunkt war es ja noch nicht mein Besitz. Mhm. Also der stand in der Küche und da wurde natürlich auch samstags und sonntags aufgenommen. Radio, man hat dann immer gemeckert, wenn der Moderator reingesprochen hat. Klar. Und man hat die Tapes dann aufgenommen. Und ich weiß noch, so Ende der 80er haben die Vietnamesen schon diese Sanyo-Kassetten verkauft und diese 30, 60, 90 Minuten, die schon eine bessere Qualität hatten. Und da hat man dann
30 war ja doof.
Ja, 30 gab es glaube ich, oder 60 schon 90. Mhm. Man hat da 20, 30 Ostmark für bezahlt, das weiß ich noch. Und fand aber die Qualität sehr gut und hat dann eben aufgenommen. Das war aber eben noch nicht mein Rekorder. So später, Mitte der 90er, sind meine Eltern auch umgezogen. Da habe ich gesagt, ich möchte ihn gerne haben.
Also ich meine, so ein Doppelkassettenrekorder war ja damals eigentlich...
ein Highlight.
Das ist ein absolutes Highlight gewesen, weil man diese Kassetten tauschen konnte. Ne? Also man konnte sich, man hatte diese Freiheit, endlich seinen musikalischen Horizont zu erweitern, indem man wirklich tolle Tapes von Freunden einfach ausleihen und überspielen konnte. Und damit war man ganz weit vorne. Ne?
Diese Überspielfunktion, die war
super.
Perfekt. Und wenn man bedenkt, nach der Grenzöffnung, ich glaube, das handelte sich nur um wenige Tage oder lass es vielleicht Wochen sein, aber dann hatten alle irgendwie einen Doppelkassettenrekorder und dann ging es schon darum, hier hast du besser, hier hast du ein paar Höhen und hier habe ich noch das Feature, hat aber 130 D-Mark gekostet und das 140.
Je größer sie waren, desto stolzer war man und heute ist alles so klein.
Ja, aber mittlerweile sind die aber auch schon wieder cool. Diese alten Sharp-Geräte, diese ganz großen Rekorder, Die Ghetto Blaster, sagen wir mal zu, diese
Boombox, musst du PC-mäßig sagen. Ja.
Und bin ich nicht auf dem Laufenden.
Ja.
Aber die waren natürlich die größten, weil die Geräte, die es bei uns zu kaufen gab, diese SKR 700, SKR 1200, manchmal schon mit abnehmbaren Boxen, die waren unerschwinglich. So, und dann gab es halt die Grundsatzentscheidung, wenn man Jugendweihe hatte und hat dann irgendwie 1000 Mark bekommen oder 1500, zahlt man damit eine Simson an, eine MZ oder kauft sich einen Integralhelm oder zwei, drei Platten oder ja. Und da war das Geld natürlich schnell weg, wenn man da nur einen Rekorder dafür gekauft hat. So, und hat dann lieber versucht, irgendwie Platten zu hören.
Hast du
Tonbandgeräte? Auch? Mein Vater hat viel noch diese alten Tonbandgeräte.
Ja. Ja. Hast du denn diese ganzen Kassetten von früher noch? Also wenn du sagst, dass der jetzt in deiner Küche steht, steht er da als nostalgische Erinnerung an deine Jugendzeit?
Der steht als nostalgische Erinnerung und ist aber noch ständig in Betrieb, aber in Radiofunktion. Weil natürlich die Tonköpfe haben mit der Zeit einfach gelitten. Man könnte ihn sicherlich jetzt reinigen lassen und müsste die Mechanik irgendwie mal durchspulen und durchspülen mit Öl. Und also der ist so robust gebaut, das ist auch wiederum das Tolle, dass er aus einem Stück gefeilt ist, dass der sicherlich noch funktioniert und der funktioniert auch noch. Aber da sind wir doch heute schon auf einem besseren Stand, auch was die Tonköpfe angeht.
Ja,
Kassetten habe ich noch.
Ich meine, wir haben, bevor die Sendung losging, kurz über Schallplatten gesprochen. Und mit Schallplatten verbindet man ja, gut, also jetzt so diese High-Fidelity-Typen haben natürlich dann auch so im Superwinkel ausgerichtete High-End-Boxen und so ein Saphir für mehrere tausend Euro und so. Aber meistens wird mit Vinyl ja auch einfach so eine Art von Nostalgie verbunden. Ne, die Qualität ist nicht so gut, unter Umständen die Platten knistern schon, aber man hört sie, viele legen es gerne auf oder haptisch, man fasst das Cover an. Also das hast du jetzt nicht so, dass du auf den Klang, dass du Abstriche machen würdest, aber dafür deine alten Kassetten noch hörst.
Na, die alten Kassetten höre ich nicht mehr. Ich habe sie aber natürlich noch zu Dutzenden und nehme mir schon seit Jahren vor, auch mal wieder reinhören. Manchmal entdeckt man dann wieder diese Schätze und sagt, wow, so, und ärgert sich eigentlich darum, okay, ich müsste den Rekorder wirklich mal reparieren lassen. Aber Schallplatten, das ist für mich nach wie vor noch dieses romantisch, na klar, diese Nadel weitersetzen zu können oder sich zu ärgern, wenn ein Kratzer drin ist, der unwiederbringbar oder der nicht wieder gut zu machen ist.
Ja.
So, aber das hat für mich allein diesen Ablauf, eine Platte umzudrehen, dann den Staub abzuwischen, anzuschalten und dann stellt man erstmal die falsche Geschwindigkeit ein. Ach Mensch, ja, 33 und dann 45 und dann Plattenspieler, Plattenmiteller, 45 dreht sich schneller, habe ich dann gesagt.
Was ist das überhaupt?
Ja, und die Platten.
Okay, also wenn wir jetzt Most of the Time hören von Bob Dylan, dann ist das ganz klar euer Zuhause. Du bist wie alt ungefähr?
35.
Nein.
Genau.
Damals?
Wie? Damals,
zu der Zeit.
10, 12, 13. Mein Vater hat viele, viele Texte mitsingen können, selber auch viel Gitarre gespielt und sah, obwohl heute sieht er auch ein bisschen aus wie Dylan und damals auch schon, weil die sich parallel, glaube ich, entwickelt haben, auch vom Alter her. Und er hat natürlich auf den Autofahrten die Songs mitsingen können. Und das fand ich toll in Englisch. Und wollte dann mal wissen, um was geht's denn da? Oder? Und ja, fand es aber toll, weil er da sehr glücklich bei aussah, beim Autofahren. Und er war sehr frei
in dem Moment. Okay, vielleicht können Sie ja jetzt auch mitsingen. Bob Dylan, Most of the Time.
Radio 1. Hörbar Rust.
Ja, es beginnt die zweite halbe Stunde der Hörbar. Heute mit dem Schauspieler Ronald Zerfeld. Und wenn wir eben davon gesprochen haben, dass du schon theoretisch deinen alten Kassettenrekorder nochmal auseinanderschrauben könntest und mit Öl und so weiter. Das zum Beispiel, ich hätte ja nie gedacht, dass man da mit Öl hantieren darf oder muss. Ich dachte immer, für sowas braucht man Alkohol. Aber ganz egal, du warst ja auch früher schon jemand, der so Sachen auseinandergenommen hat. Ne? Du bist mal, glaube ich, auf Müllhalden, hast du so Messgeräte oder so gefunden? Was war das?
Ja, na, es gab dann manchmal diese großen Container, also oder was passen da rein? 10 Kubikmeter.
Sondermüll oder
was? Sondermüll durchaus auch, aber wir hatten als, das ist wie eine Mülldeponie, die natürlich magische Anziehungskraft auf Kinder hatten, auf uns genauso. Und dann turnten wir in diesen Bergen rum und es stellte sich heraus, dass ein Labor dort Teile reingeschmissen hat oder entsorgt hat. Und die waren aber noch nicht benutzt, aber die waren sauber, da waren keine Chemikalien drin.
Was aber denn für Teile?
Wie zum Beispiel so liebig Kugelkühler, die toll aussehen. Das sind aus Glas geblasene und kompliziert hergestellte Laborgeräte. Und die hat für uns was, hier ist was ganz Besonderes. Das muss für irgendwas benutzt worden sein, was könnte das? So, und wir fühlten uns dann alle so ein bisschen wie die Verrückten von Labor 4 und nahmen die natürlich stolz mit nach Hause und mixten uns dann aus Wasser und ein bisschen Kaliumpermanganat, so lila
Lösung. Oh, das sah
Lösung.
So toll aus, dieses Lila.
Und das sah toll aus, wenn man die in unterschiedlichsten Konzentrationen in diesen Kugelkühlern durchlaufen ließ oder man hat dann Pfropfen reingemacht und hat es sich einfach so hingestellt, noch auf so einen Ärmelkolben und dann, ja, hat man sich gefühlt wie so ein kleiner Chemiker. So.
Wow, im Westen hatten sie die Lavalampen und ihr habt es selbst gemacht mit Kaliumpermanganat. Das war das einzig Schöne im Chemieunterricht, woran ich mich erinnere, dass tatsächlich Frau Terberger, dass sie diese kleinen Dinger in eine Flüssigkeit hat fallen lassen und dieses Violett, das schönste Violett der Welt, entstand. Du hast Kristalle gezüchtet und du hast Achatmandeln gesammelt auf Kartoffeläckern.
Richtig. Ich hatte mein bester Schulfreund, auch immer noch Freund, Robert. Wir hatten immer so ein Gemeinsamkeiten. Ob es jetzt nun Bonsais waren, wir haben dann in Baumschulen in Baumschulweg
und der größte Mann der Welt mit dem kleinsten Baum, den man sich vorstellen kann.
Nee, aber sowas hat einen ja schon interessiert, so ein Buch zu haben über Bonsais, über die Philosophie dahinter. Und wir haben uns dann in kleinen Baumschulen uns mit kleinen Zwergulmen versorgt und haben die dann versucht, 2 Jahre lang klein zu züchten. Also viele sind natürlich dabei auf der Strecke geblieben und ich habe auch keinen Baum mehr, der es irgendwie überlebt hätte. Aber ich erwische mich dabei, dass ich irgendwie alle 5 Jahre mal so ein Bonsai kaufe. Und aber im Zuge der beruflichen Tätigkeit bleibt er dann doch auf der Strecke. Aber
er wird zu groß oder verdurstet er?
Wird zu klein und dann ist es mehr so eine Aktionskunst und so ein Stillleben. Mhm. Weil es passiert dann nicht mehr so viel Lebendiges. Und das zählte dazu, Bonsais hatten wir dann gemeinsam. Wir hatten gemeinsam Aquarien und wir haben dann immer so, man würde sagen, so einen Wettkampf. Wer hat die besten Fische? Aber im positiven Sinn, weil wir gemeinsame Hobbys einfach hatten. Unter anderem zählt auch dazu, sich für Mineralien zu interessieren. Und wenn man sich so Amethysten, Zitrine anguckt und diese Rosenquarze, die heutzutage in jeder Ecke zu kaufen gibt, das waren für uns natürlich noch Steine, wenn man welche bekommen hat, die kommen aus einer anderen Ecke der Welt. So, und die findest du hier nicht in Deutschland. Was gibt es denn hier in Deutschland? Ah, wow, Achatmandeln, Achatknollen. In St. Ägidien gibt es große Vorkommen. Die Achatknollen, die sehen aus wie große Kartoffeln und die Achatmandeln sehen schon fast aus wie so Brotleiber, also, aber so in so Art Mandelform und sehen unscheinbar von außen aus. Und ja, mein Papst hat uns unterstützt. Wir haben uns in einen Trabi reingeschmissen mit ein paar Schaufeln und sind nach St. Ägidien und haben wirklich auf den Äckern diese Knollen eingesammelt. Natürlich waren die von Pflügen schon zerstört und kaputt gegangen, aber man hat sie dann sauber gerubbelt mit Wasser und auf einmal kam ein kräftiges Brot, ein kräftiges Grün, Achat, raus. Und man hat dann noch das Glück gehabt, oder wir, wir haben dann gebuddelt an der Stelle, man merkte, viele Sammler haben hier schon irgendwie gesammelt mhm. und auf einmal macht er so pop, pop und wir stießen auf Holzbretter, legten die frei und ich hoffe, der Sammler wird es mir jetzt nicht übel nehmen. Da hatte jemand im Boden sich bereits fertige Achatknollen und Mandeln, noch unaufgesägt, schon eingesammelt, zwei Bretter drüber gelegt und alles wieder zugeschüttet. Mhm. So. Und die konnten wir natürlich nicht liegen lassen. So.
Nee, klar.
Die haben wir mitgenommen und haben uns eine Diamantfrennscheibe besorgt. Und dann passierte dieses Tolle. Teil. Aufgeschnitten und wenn es sogar Hohlräume gab mit Kristallen mhm. drin und diese Farben in dünne Scheiben geschnitten. Ja, stand natürlich in keinem Verhältnis, was dann so ein Millimeter Diamantscheibenabnutzung kostete zu, ja, man wollte am liebsten mehrere Kubikmeter zersägen, aber bis dann Papst sagt, dann, ja, so eine Scheibe kostet aber auch schon ganz schön. So, es reicht doch jetzt hier, eure paar Steinchen. Und, aber es war toll, so viel dazu.
Und Robert und du und eure Gemeinsamkeiten, hat sich das auch auf Mädchen bezogen? Habt ihr auch diese Mädchen gut gefunden?
Nein.
Ganz unterschiedliche Typen?
Unterschiedliche Typen, ja. Wir waren sowas wie ein kleines Ehepaar. Wir haben zusammen Abi gemacht. Wir haben danach zusammen in der Wohnung meiner Eltern gelebt, als meine Eltern ausgezogen sind. Robert hat Pharmazie studiert, ist jetzt nach Mexiko gegangen. Ich hatte dann die
Hast du ihn da schon mal besucht?
Was? Nein, dazu kam es noch nicht, weil in Mexiko geht gerade einiges ab, also nicht nur Angenehmes. Und er sagte selber, warte ein bisschen mhm. ab. Und da fehlen mir einfach Informationen, was da wirklich passiert gerade. Und das Land befindet sich im Umbruch. Ich rede jetzt nicht von Cancun oder von diesen Touristenhochburgen, mhm. wo die Amerikaner da irgendwie Urlaub machen, sondern da passiert gerade einiges. Und ja, und das sind natürlich Touristen auch manchmal ein beliebtes Ziel. Aber nichtsdestotrotz wird das gemacht. So oder so.
Blauer Planet hast du mitgebracht von Karat.
Ja. Das Kindheit, wenn jemand mich fragen würde, sag was über deine Kindheit. Ist für mich Blauer Planet von Karat, so das so als Melodie, als Harmonie hat sich so eingeprägt und hat so ein Gefühl mir vermittelt, was natürlich auch Ideologie viel war. Wir Menschen sind irgendwie alles eins und wir haben nur diesen Planeten. Oder dieser berühmte Greenpeace-Spruch damals, bis wenn jeder Baum gerodet mhm. und so weiter. Und diese Melodie fand ich großartig. Ich hatte auch das Gefühl, dass Karat die erste Gruppe war, die den West-Synthesizer mal ausprobieren durfte. Und so hört sich das auch ein bisschen an, wenn ich es heute mit Abstand betrachte. Aber dennoch, da ist was Warmes drin. Irgendwie für mich auch eine Botschaft. Und mhm. immer wenn ich es wieder höre, ja, wird es mir warm. So, ohne dass es jetzt irgendwie pathetisch klingt.
Karat, der blaue Planet, mitgebracht von Ronald Zerfeld, dem Schauspieler, der heute hier zu Gast ist. Wir bewegen uns langsam heraus aus seiner Kindheit, versprochen, aber es gibt noch anderthalb Sachen, die ich unbedingt mir abholen muss, weil es ist so eine schöne Geschichte. Die Dose Cola.
Ja,
die Dose Cola. Wo kam die her? Wer hat die mitgebracht oder wo hast du die herbekommen?
Dose Cola, das waren dann so... Ja, kurze Momente. Es gab ja bei uns, es gab ja drüben die D-Mark und dann gab es aber hier die sogenannten Forum-Shakes, die ein bisschen aussahen wie Monopoly-Geld. Und hat in der staatlichen, also in der Staatsbank der DDR, hat man dann D-Mark tauschen können und hat dafür 1:1 Spielgeld bekommen. Die hießen damals Forum-Shakes. Und damit konnte man in Intershops einkaufen. Mhm. So. Und manchmal gab es irgendwie 5 D-Mark, das waren aber meist von einem Klassenfreund. Und dann haben wir uns dann dafür was ausgesucht und haben dann 5 Forum D-Mark, wollte ich jetzt schon sagen, ein Forum-Check im Wert von 5 D-Mark, mhm. waren wir im Intershop und tja, eine Büchse Cola. Also heute würde man sagen, sowas Blödes, aber diese Übersüße, diese Büchse in der Hand zu halten und es aufzumachen, tagelang im Kühlschrank stehen zu lassen und die Kohlensäure war schon raus und trotzdem am 5. Tag, das ist noch die Cola aus dem Westen, aber ich will jetzt dieses Unternehmen nicht zu sehr feiern, aber es geht, glaube ich, mehr um dieses Bild, dass man es immer noch für was Besonderes hielt, auch wenn es schon 5 Tage im Kühlschrank war. Aber ja, das wurde dann so ein bisschen hochstilisiert und man hat ja dann auch in seiner Schrankwand, oder viele Bengals, viele Jungs hatten das so, Pyramiden aus Büchsen, ja. die sie gesammelt haben oder Bierdeckel oder irgendwelche Kronkorkenverschlüsse.
Aber das war auch im Westen so, ne? Also gerade dieses Cola-Symbol, das wurde auch im Westen, da gab es ganz viele Leute, die das gesammelt haben auf Tabletts ja. und Dosen und Flaschen und was man nicht, T-Shirts und so, was man ja. nicht alles kriegen konnte. Dass du intensiv Judo betrieben hast, haben wir eben schon zu Beginn der Sendung gesagt, falls Sie jetzt erst einschalten. Es ging so weit, dass du mit 11 eben DDR-Jugendmeister wurdest. Das bedeutete aber auch rückblickend jeden Tag Training, und zwar nicht nur eine Stunde oder zwei, sondern 4, 5, manchmal 6 Stunden, an den Wochenenden auch.
Da Wettkämpfe sehr oft, ja.
Hast du da nicht auch ein bisschen was vermisst? Also diese Gemeinschaft, klasse, und du hast ja auch Erfolg gehabt, ja, aber es gab doch dann auch sicherlich Freunde, die mal ins Zeltlager gefahren sind oder die frisch verliebt waren und Zeit mit ihrer Freundin verbracht haben und so.
Sicher, also diese Thematik Training zu schwänzen im Sommer, wenn die Jungs irgendwie an den Badesee gefahren sind oder irgendwie Fußball gespielt haben auf dem Bolzplatz. Man wusste, man geht halt wieder zum Training. Da gab es natürlich diese Tage, wo man keine Lust dazu hatte. Und Wochenende dann Wettkämpfe, wo andere auch was gemacht haben. Aber deshalb rede ich ja immer von dieser Disziplinierungsmaschine davon. Auf der anderen Seite war man dann stolz, wenn man dann in anderen Städten war. Man ist dann als Mannschaft aufgelaufen und hat sich gegenseitig gemessen. So, und hatte dann auch schon sogenannte Kaderaufträge. Man hat dann im Trainingszentrum damals gab es pro Jahr so Trainingstagebücher und man hat dann auch schon so richtig Trainingsziele für das Jahr gesteckt bekommen oder überreicht bekommen. Du hast bei dem Wilhelm-Pieck-Gedenkturnier den ersten Platz zu erreichen, den ersten Platz bei der DDR-Meisterschaft oder bei der DDR-SV-Meisterschaft oder. Bei der Bezirksnormabnahme hast du das und das zu erreichen.
Und das war für dich positiver Druck? Hat dich das, es hat dich angespornt?
Es gab nichts anderes, von daher habe ich keinen Vergleich, sondern es galt, das zu erfüllen, um in das nächste Trainingsjahr zu kommen. Um eventuell dann später auf die Kinder- und Jugendsportschule zu kommen, um dann an Juniorenwettkämpfen teilnehmen zu können. Das hatte eine klare Hierarchie und ein klares System. Und so hat es mal funktioniert. Aber
du hast ja eigentlich angefangen als Turner und dann hast du mal in einem Interview gesagt, als sich herausstellte, dass du genauso kräftig sein würdest wie dein Vater. Da möchte ich ganz gerne noch mal ganz kurz einhaken. Du musst es nicht beantworten, aber du hast vorhin gesagt, bei deiner Namensaufzählung, wie dein leiblicher Vater. Ist der sehr früh gestorben, dein leiblicher Vater, oder haben sich deine Eltern getrennt?
Getrennt, ja. Geschieden.
Alles klar. Und du bist nach ihm gekommen, du bist so ein kräftiger, großer Mann geworden. Dann hat man gesagt, okay, du machst Judo und bist ja heute noch ein sehr, sehr körperlicher Mensch, der schon selbst gezögert hat, ob er überhaupt so eine Rolle eines Akademikers annehmen könnte oder so, was du sehr gut gemacht hast im Übrigen. Hast du eigentlich mal richtig einen auf die Fresse gekriegt oder hatte man immer Angst vor dir und deiner Physis?
Das ist eine gute Frage. Auf die Fresse gekriegt auch? Entschuldigung, dass ich jetzt so...
Nö, ich habe ja davor gelegt sozusagen.
Ja, na klar, also diese Fälle gab es auch. Aber natürlich ansonsten schützt die Körperlichkeit oder die Größe schon. Also das ist...
Also du bist vermöbelt worden?
Ja, aber es war aufgrund einer Mehrzahl der Gegner, einer Überzahl. Also da waren wir zu fünft und die anderen waren...
Okay.
Ich will jetzt nicht von Mäusen und Elefanten, ich will jetzt nicht sagen Tausende, aber wir haben jedenfalls eins draufgekriegt und das... Aber einen Tag später sah es dann andersrum aus, also wie dann in dem Alter das immer so ist. Man hat sich dann wieder getroffen.
Heute strahlst du das aus, es schützt dich ja aus, ist ja auch eine, nicht umsonst kommt man in jedem Interview irgendwie über kurz oder lang darauf, auch wirklich deine Statur irgendwie anzusprechen. Sowas macht man natürlich sicher. Nichts ist ja schlimmer, als wenn eine Frau sagt, ich glaube zu einem Mann, ich glaube, du hast abgenommen. Männer hören sowas ja nicht so gerne, weil sie immer das Gefühl haben auch, dass sie dann irgendwie an Leibesfülle, an Kraft irgendwie so ein bisschen verloren haben. Man kann sich das als Frau, oder ich kann mir das als Frau so schwer vorstellen, als großer, kräftiger Mann. Gibt einem das tatsächlich in manchen Situationen so eine Art von Souveränität, wo man genau weiß, so ein Kleiner würde jetzt unter Umständen vermöbelt werden, aber ich trete jetzt hier auf, ich trete dem entgegen und an mich wagt sich niemand ran?
Im ersten Moment vielleicht. Aber ich glaube, die Gefährlichen und die sich mehr prügeln, sind, glaube ich, die Kleineren. Weil sie natürlich gegen eine scheinbar größere oder größeren Gegner antreten müssen, aber die dann meistens gewinnen, sind meistens die Kleineren, weil die natürlich mit mehr Einsatz kämpfen. Also früher, wenn man sich dann in der Jugend sehr oft gestritten hat, da musste man bei Kleineren, wenn es zur Auseinandersetzung kam, immer aufpassen, ob der Kleinere was zu greifen kriegt. Ein Aschenbecher, ein Kühl, ein irgendwas. Aha, und die hatten ein viel größeres Potenzial, Gewaltpotenzial. Und der Größere hat natürlich seine Körperlichkeit gehabt. Und wenn der Größere es geschafft hat, den Kleinen irgendwie zu fixieren am Boden und sagen, hast du dich jetzt, beruhig dich. Aber wenn der Kleine dann was zu greifen kriegt hat, dann ist egal, wie groß man ist. So, wenn der Schlag sitzt, dann sitzt er. Und dann fällt auch ein Mann von 1,90 um. So, und so ist es.
Dire Straits kommen jetzt, Sultans of Swing. Und die gehören in welche Zeit in deinem Leben?
Jugend mit meinen Eltern, die Fahrten von Berlin ins Vogtland. Und das ist, Autofahrermusik klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöd, aber Mark Knopfler und Dylan, es gibt da, ja, aber Sultans of Swing, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das ist,
steht für sich.
Ja, absolut. Gut.
Radio 1. Hörbar Brust.
Heute mit dem Schauspieler Ronald Zerfeld und jetzt mit den Kings of Convenience, die mit Feist zusammen dieses wunderschöne, ruhige Lied aufgenommen haben, The Build Up.
The Build Up.
Du bist in der Nähe des Baumschulenweges oder vielleicht sogar dort groß geworden?
Baumschulenweg, ja, schöne Weide, Baumschulenweg, im Bezirk Treptow.
In der Nähe die Ernst-Busch-Schule, beziehungsweise ein Ableger und die Schauspielschule und die Leute, die da lang gingen, das waren für euch die Schauspieletten und die Buschis.
Genau, genau. Ja, da waren wir einfach noch Kinder. Also war ja ein Arbeiterviertel, schöne Weide damals, war geprägt von einem großen Werk, das war das BMHW-Werk. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch richtig zusammenbekommen. Bund Metall, Hütten für Halbwerkzeugwerke, irgendwie so hieß es dann ausgesprochen. Da gab es nur mehrere Schlote, das war eine Hütte, eine Aluminiumhütte. Und war eben so ein Arbeiterviertel. Und es war auch eine bewusste Entscheidung. Es gab damals das alte Bootshaus, also bevor die große Ernst Busch gebaut wurde. Und man hat bewusst halt das Theater an den Ort geholt, wo die arbeitende Bevölkerung ist. Und auch zu Recht. Aber natürlich in unserem Kiez fielen diese Studenten auf, ohne jetzt halt irgendwie jemand zu nahe zu treten oder dieses Negative. Aber wir haben sie Schauspieletten oder Buschis genannt. Weil sie kamen natürlich dann meistens aus Berlin-Mitte, aus Prenzlberg, sind mit der S-Bahn rausgefahren nach Schöneweide und sind dann zur Schauspielschule gelaufen und immer Text rezitierend. Und sie sahen vom Äußerlichen schon anders aus und gehörten nicht dorthin. Es fing an mit Schal, mit Hüten, mit selbstgeschneiderten Sachen. Ist ja auch toll, war ja individuell. Und die sprachen dann im Eisladen. Für uns war dann dieser Treffpunkt immer so der Eisladen, wenn wir irgendwie vom Sport kamen oder von der Schule. Und die saßen eben manchmal und haben eben Texte rezitiert oder gesprochen über Proben. Und es war eine komplett andere Welt, die wir weder schätzen konnten noch irgendwie würdigen konnten, ja, dass es da eigentlich um die großen Beträge geht, um die großen Dichter und Autoren und Stücke und die, ja, gesellschaftliche Verantwortung, die im besten Fall dahinter steht. Aber die haben wir dann ausgelacht. Und irgendwann durfte ich selber drauf studieren und meine Freunde sagten, na, jetzt bist du auch so eine Schauspielerin. So, dann hatte ich irgendwann mal Birkenschuhe an und dann dachte ich, haben sie so gesagt, na, jetzt ist es vorbei mit dir, jetzt ist...
Ihr habt mal Kathi Witt einen sehr großen Schrecken eingejagt.
Inwiefern?
Weil ihr ihr Auto umgeparkt habt. Die Frage ist, habt ihr das Auto kurz geschlossen oder weggehoben?
Nein. Umgeparkt nicht, aber wir haben uns die Nasen platt gedrückt und es war ein Auto, ein Westauto.
So ein Orion,
Ford Orion. Genau, Ford Orion. Und wussten, es ist das Auto von Kathi Witt. Zum anderen, sie durfte ja da auf der Busch studieren. Sie war eine Olympiasiegerin und durfte sich einen Studienplatz aussuchen. Und ja, unsere Eisprinzessin, die war dann, ja, nur ein paar Straßen entfernt. Und aber als dann Kathi später mit MacGyver dann ins Bett ging, dann war dann vorbei. Und dann, ja gut, aber das sind dann so kleine Geschichten am Rand. Aber trotzdem war es natürlich ein riesengroßes Geschenk, wenn die Ernst Busch irgendwie am Tag der offenen Tür oder Kinderfest, internationales Kindertag, haben die in diesem Stadtgebiet sehr oft in Kostümen gefochten oder haben irgendwie kleine Szenen gespielt. Und dann lebte es. Und dann waren sie natürlich
greifbar,
und die Attraktion. Weil ansonsten ist es ein sehr in sich geschlossener Komplex, wo man eigentlich reingeht und man kommt raus. Und ansonsten kriegt man da nichts mit. Und was auf den Probebühnen dort stattfindet.
Also die Mauer öffnet sich. Für dich ist es eigentlich eher erstmal ein Schock. Du bist mit deinem Sport so sehr verbunden und hattest ja auch eigentlich wirklich vor, bei Olympia Medaillen zu holen und warst aber zu jung, glaube ich, um in dieses Westkader zu kommen, ne? Und insofern war der Sport für dich dann erstmal passé. Aber es gab ja andere Dinge, die durch den Mauerfall eigentlich ganz positiv waren. So zum Beispiel die erste Klassenreise oder eine der ersten Klassenreisen.
Nach Lorette Mar, ja. Spanien. Also man muss halt mal zusagen, ich muss halt mal ein bisschen relativieren bei meiner Judo-Vergangenheit, dass eben doch zur Wende 12-13 war. Und natürlich war das Ziel, irgendwann mal für die DDR irgendwie dort kämpfen zu dürfen. Aber da wusste ja noch keiner, dass irgendwie 89 alles zusammenbrach. Und schockiert ist vielleicht auch nicht richtig getroffen, sondern eher diese Zeit und die Spannung, die man erlebt hat in seinen seinem Elternhaus, wie interessiert die an der Tagespolitik waren, im Zuge dessen, was gerade passiert ist, einfach in Deutschland. Also ob nun die Botschaften im Sommer noch 89, da war ja noch nicht absehbar, dass dann irgendwie Schabowski sich dann verspricht und dann fallen die Mauern. Und das war, glaube ich, eine Zeit, die war sehr spannend, wo man nicht wusste, wo geht's hin. Wenn man sich vor Augen führt, dass es innerhalb von 300-400 Tagen war ja dann die Währungsunion und Wiedervereinigung, das ging ja razzifazi. Ja. Das ist ja wieder ein Thema für sich. Aber wer weiß denn heute noch was über den runden Tisch oder über die genauen Zusammenhänge, die jetzt beschäftigt man sich langsam damit. Aber war ein bisschen verloren. Es ging ja darum, die Mauer fiel. Sport brach ein bisschen zusammen, weil die noch zu jung waren und der Sport war natürlich finanziert vom Staat. Und keiner wusste, wo geht's da hin und es lag so ein bisschen brach. Also ich hätte entweder ein paar Jahre älter sein müssen, gesetzt den Fall, dass ich in den großen Kader auf der Kinder- und Jugendsportschule weiter gefördert worden wäre, oder eben 5 Jahre jünger, um diese wendewirre Zeiten. So, aber das war ja damals nicht abzusehen.
Aber diese neue Freiheit hatte
doch auch... Freiheit auf einmal, ich glaube innerhalb der ersten Wochen, lernte man die ersten Türken kennen, man lernte die ersten Libanesen kennen, die auch so Stippvisiten auf ihre Art und Weise in den Osten gemacht haben. Und wir haben natürlich auf legendären Geburtstagsfeiern, dann ja, gab es auch mal eine Tüte wie Drogen, wovon man so geredet hat und was verteufelt wurde und der Westen und alle nehmen sie nur Drogen und auf... Einmal, ja, es war kein Fluss zu breit, kein Berg zu hoch und die Russen waren noch da und man hat dann, ja, sich ausgetobt.
Wie bist du denn eigentlich, wenn du betrunken bist oder irgendwie einen Rausch hast? Bist du dann ganz ruhig oder bist du dann ganz aufgedreht?
Das kann ich wirklich an einer Hand abzählen. Also vielleicht bin ich dann doch so ein kleiner Kontrollfreak. Also ich mag es, beschwipst zu sein, auch zu lachen.
Und wie bist du dann? Bist du dann albern? Bist du lustig?
Albern lustig, würde ich sagen. Ja? Ja. Also der Uwe sagt, ja, man kann sich dann immer sehr gut totlachen. Also ich bin nicht die Variante, die dann so aggressiv Aber ich mag es dann lieber, andere weiter zu beobachten, die sich dann mehr abfüllen und dann irgendwie Sachen machen.
Abitur und Zivildienst. Wo hast du Zivildienst gemacht?
Zivildienst habe ich gemacht in einem tollen Jugendclub. Den gab es damals noch, die Insel der Jugend in Treptow. Das hat einen Schlosscharakter, dieses Haus, über 3 Etagen, wo zur damaligen Zeit, es war 97, 98, wo viele junge, engagierte Leute auch vom Bezirksamt gearbeitet haben und haben Leuten da irgendwie ein Forum, ein Podium gegeben, sich auszuprobieren. Und das war toll, diese Zeit noch mitzuerleben, weil da gab es Veranstaltungen, da gab es eine tolle Reihe von Konzerten, die dort organisiert wurden, die Sterne mal live zu erleben. Man hat als Zivildienstleister dann die PA mit aufgebaut oder mit abgebaut, hat aber auch die Kotze am nächsten Morgen wegwischen müssen und für das Familiencafé alles wieder herrichten müssen, Getränke auffüllen. Nachts mit einem zugesprühten Wartburg-Kombi, das war das Inseldienstfahrzeug, Plakate geklebt in der Stadt für Inselveranstaltungen. Und das war ein sehr tolles Jahr, weil diese Gruppe, ich will jetzt fast sagen, eine Art Familie waren, die es heute noch gibt. Das ist eine große Truppe und das war eine sehr, sehr schöne Zeit.
Die Fantastischen Vier hast du mitgebracht.
Ja.
Ein Tag am Meer gilt ja für viele auch als so eine Kiff-Hymne. Was verbindest du damit?
Die Texte, die bringst du einfach auf den Punkt. Da werden wir es dann gleich irgendwie mal reinhören. Ich hatte die Chance, mal bei Thomas D. beim Konzert zu sein. Sie haben dann alle so Solotouren ja auch gemacht.
Ja.
Aber Fanta 4 einfach die zu beobachten, wie die sich entwickelt haben. Und dass die doch ein paar graue Zellen haben, die mich erstaunt haben. Die haben sich toll entwickelt und man konnte an dieser Entwicklung teilhaben. Also dieses erste Video noch im Trabi, ist es die da. Und man merkte auch, wie man mit denen mitwachsen konnte. Mhm. Und auch die Themen, mit denen sie sich beschäftigt haben. Und ja, einfach Hut ab.
Schlaue Texte. Radio 1, die Hörbar Rust, ein Tag am Meer von den Fantastischen Vier, mitgebracht und ausgesucht von Ronald Zehrfeld. Mit Theater hattest du ja erst gar nicht so viel am Hut, was sich aber änderte mit einem... Naja, zum Theater musstest du ja eigentlich auch erstmal kommen, durch diesen Workshop.
Ja, Entschuldigung.
Ist ja nicht schlimm. Du hast so einen Workshop in Spanien gemacht.
Richtig.
Und der veränderte auch deine Sicht auf die Dinge, glaube ich.
In der Tat, ja.
Und hast danach bei der Ernst Busch vorgesprochen und ich glaube im zweiten Anlauf hat es dann
geklappt.
Du kanntest Tommy, den Beleuchter. Lord of the Lights, ja. Und hat der dich dazu animiert, das nochmal zu probieren und dabei zu bleiben? Oder wer hat dir den Mut eigentlich gemacht, das nochmal zu versuchen?
Ein Freund Freund und Förderer aus frühen Jahren, heißt Rolf Chemnitzer, ist selber Schriftsteller, Schauspieler und hat Workshops gemacht. Und ich war damals im Giraffe Philipp, das war ein Jugendclub in Treptow, bevor es abgebrannt ist. Und da gab es eine tolle Bühne, da fanden auch tolle Konzerte statt und unter anderem manchmal auch kleine Theateraufführungen. Und geleitet hat damals das Giraffe Philipp nicht Rolf Chemnitzer, der wurde eingeladen dazu, sondern Ralf Kienzel. Und der hat sich da sehr engagiert. Und wir waren eine junge Theatergruppe und für mich war es einfach spannend, weil da gab es die besten Partys, ohne dass es jetzt zu platt klingt, und die Mädels einfach mal anders zu sehen, die ihre privaten Schutzmechanismen haben fallen lassen und haben in einer Rolle sich dann ausprobiert und man dachte so, wow, also so habe ich sie noch nie gesehen. Mhm. Und es war dann, man kokettierte dann natürlich dann auch mit dieser Offenheit und mit diesem Instrument oder mit dieser Welttheater, bewusst eben das auch zu bedienen und um mal über dich rauszugehen und auch mal jemanden zu spielen, ja, der ihm sehr, sehr fremd ist. Und so entstand das. Und dieser Rolf Chemnitzer, der dann einen Workshop mal gemacht hat, da entstand dann über eine Zeit eine Freundschaft. Und der sagte, wenn du wirklich rausgehen willst, ob das was für dich sein könnte. Weil er sah in mir mehr, als ich mir damals irgendwie zugetraut hatte. Da gab es einen Theaterworkshop in Spanien. Und der wurde geleitet von Nelia Wechsel. Das war eine Dozentin, Professorin in Ulm, an der Ulmer Schauspielschule. War eine staatliche, keine staatliche, eine private, aber staatlich anerkannt. Und sie gab regelmäßige Workshops in Spanien, aber internationale Theaterworkshops, wo bereits gestandene Regisseure, Regisseurinnen und Schauspieler 3-4 Wochen geprobt haben in so einem Art Amphitryon-Theater draußen frei. Und es war sonst so eine Malerkulisse für Maler, die haben da sehr viel in so kleinen Apartments gemalt.
Ja.
Und ganz krass ein Öffnungsansatz.
Nein, ich wollte dich ausreden lassen. Tatsächlich interessiert mich schon sehr, warum du dran geblieben bist. Denn auch als du es dann geschafft hast im zweiten Anlauf, hat man dir nicht unbedingt Mut gemacht. Also sowohl was die Sprecherziehung angeht, da hast du erstmal einen verpasst gekriegt und da hieß es, du kannst ja gar nicht richtig reden. Dann musstest du natürlich Bewegungsabläufe, Tanzen, Ballett lernen. Mhm. Du kräftiger Mann, auch mit den kräftigen Schenkeln und den kräftigen Waden und du wurdest so ein bisschen so die Lachnummer. Aber vielleicht...
Das war der Respekt davor, vor der Arbeit von anderen Kollegen, von anderen Schauspielern. Ich bringe da mal gerne dieses Beispiel. Ich finde es immer schade, wenn jemand im Theater war und der einfach das Pech hatte, einen schlechten Durchlauf oder eine schlechte Vorführung zu sehen. Und dem ich dann immer gern sagen möchte, du schaust dir noch ein zweites Mal an. Weil eine Vorstellung, es ist immer unterschiedlich, je nach Tagesform. Und da hatte ich aber 1-2 tolle Momente, wo es mich einfach erwischt hat. Mhm. Wenn man immer dieses klassische Klischeebild, wo ich einfach sage, wow, dieser Mensch macht sich sowas von auf, der macht sich sowas von nackt. Er spielt ja mit Höhen, mit Konflikten und gibt mir die Chance, im dunklen Zuschauerraum daran teilhaben zu können, mit einer Karte. Und der verbrennt da gerade 2-3 Stunden lang. Natürlich wird er danach auch sein Bierchen trinken und sich duschen in seiner Umkleide. Aber das so pur als Geschenk zu geben, auch als Verantwortung davor, das hat ja mich sehr geflasht und mich total ja erwischt.
Du wirkst nicht wie jemand, der ein Problem damit hat, sich zu öffnen, finde ich. Also hast du das alles schon mitgebracht oder hast du das Gefühl, du warst vorher ein anderer?
Man verändert sich permanent. Ich war vor der Ausbildung in der Tat jemand anderes, wo mich offen zu sein, hat mich immer irgendwie interessiert oder auch im Umgang mit Freunden oder in Freundeskreisen, weil die Kommunikation für mich einfach wichtig ist. Kommunikation klingt jetzt wieder so modern, aber dass man reden kann und dass jemand nicht verstanden hat, wie es zu Konflikten kommt und warum sich Leute dann irgendwie in die Wolle kriegen. So. Mhm. Und warum sie es nicht verstanden haben, miteinander zu reden und dass es ja wohl zwei Meinungen geben darf. Aber dass es dann nicht heißt, nur weil es zwei Meinungen gibt, dass der andere bescheuert ist, sondern dass man irgendwie einen Zustand herstellen kann, dass die Leute sich wirklich unterhalten. Und warum das so schwierig ist. Und das war vielleicht so ein Nährboden, was mich so interessiert hat, am Umgang mit Menschen oder überhaupt mit Konfliktsituationen.
Und hast du eine gute Streitkultur? Kannst du es richtig krachen lassen, ohne es persönlich zu nehmen?
Es hängt von dem Gegenüber ab. Und genau da muss man auch wieder die Reset-Taste drücken, dass man in dem Moment bereit ist und guckt. Da ist man wieder bei einer Tagesform. Ich bin genauso Dr. Jekyll, Mr. Hyde und flippe genauso aus oder mache manchmal dicht. So, aber muss mich dann ermahnen oder gleichzeitig sagen, es tut mir leid, wenn ich das, was ich ja irgendwie programmiere oder sage, das ist mir wert oder darauf achte ich sehr, es selber nicht einhalte. Mhm. Also das ist ja, aber das ist ja die Schwäche des Menschen.
Des Männchens.
Aber dass man irgendwie im Gespräch bleibt und dass man irgendwie Interesse hegt oder weckt aneinander.
Paolo Nutini hast du mitgebracht. Ja. Growing Up Beside You.
Paolo Nutini, den habe ich zum ersten Mal gehört bei Dreharbeiten.
So?
Und das könnte ich mir gar nicht, vor 4 Jahren könnte Angesicht gewesen sein.
Im Angesicht des Verbrechens, ja.
Und habe da erfahren, dass dieser damals, dass der 19 war. Und er brachte eine Stimme mit. Oh, ich dachte, das kann nicht sein. Mhm. Also der muss im Leben schon was erlebt haben. Ich will nicht sagen, früh mit Whisky gurgeln. Aber seine Stimme hatte so einen hohen Wiedererkennungswert und sprach so irgendwie von einer Lebensweisheit. Das ist blöd. Aber mit der Stimme habe ich was anderes verbunden. Irgendwie der hat schon Dreck unter den Fingernägeln gehabt. So, der hat auch schon mal in der Gosse gelegen. Der weiß schon, wie es geht. Und auch die Texte, die er gefunden hat. Und dann war dieser Widerspruch, wie 19, mhm, wie Anfang 20. Und dann haut er solche Songs raus. Ja. Wow, wer ist das? Und habe mir das erste Album gekauft und ja, war beim Konzert. Ja.
Hast dich verliebt in die Musik.
Richtig, richtig, richtig.
Radio 1. Hörbar Brust.
Zu Gast ist heute der Schauspieler Ronald Zehrfeld. Und ich muss mal ganz kurz zwischendurch sagen, wenn Sie uns eine E-Mail schicken wollen, dann ist die Adresse hörbar@radio1.de. Und wenn Sie diese Sendung hier fast verpasst haben oder nochmal anhören möchten oder die Sendungen der vergangenen Monate, dann können Sie das per Podcast tun. Das ist ganz unkompliziert. Sie müssen die einfach nur runterladen und dann können Sie sich die anhören. Wie, lieber Ronald, fühlt sich ein Mantel für 5.900 Euro an, wenn man ihn auf der Haut trägt?
Wo kommt das her?
Aus dem Playboy, Jill Sander. Du hast in der Oktoberausgabe des Playboy, ist eine super Fotostrecke, wie ich finde. Du stehst einmal mit dem Rücken zum Betrachter und pischerst gegen so einen Pfahl.
Pischern, so toll.
Ja. Wie soll ich es nennen? Und hast unglaublich gute Klamotten an, die wahnsinnig teuer sind.
War mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, wie teuer die sind, weil sehr oft steht da die Verhältnismäßigkeit einfach, stimmt einfach nicht mehr. Und da komme ich auch nicht mit und will ich eigentlich gar nicht weiter kommentieren. In dem Fall ist es so, dass die einfach gut aussehen, so lange, bis ich da meistens das Schild lese. Und da muss ich sagen, Mann, was ist da jetzt 5.000 Euro? Also ich freue mich, wenn ich sowas mal anhaben kann, aber... Ja.
Also auf jeden Fall wirklich, es sind tolle Fotos, die kann man sich im Netz auch sicherlich noch angucken oder eben in der Zeitschrift selbst. Du hast mal gesagt in einem Interview, dass es dir unglaublich schwer fällt, aufgrund deiner Physis Klamotten zu kaufen. Hm. Also große Oberschenkelmuskulatur.
Ja.
Nimmst du dann deine Freundin mit? Also kommt die dann mit und berät dich, wenn du Sachen einkaufst?
Die Ansätze, die Versuche sind immer wieder da, aber ich bin dann sehr, sehr schnell genervt. Nicht von meiner Freundin oder meiner Frau, sondern einfach mehr, dass halt die fünfte Hose angezogen wurde und nicht passt. Aber ich habe das Glück einfach, dass ich die letzten Jahre jetzt eine Jeans gefunden habe, die ich...
Eine Jeans-Marke, aber
ich weiß nicht, ob ich jetzt hier so Marken nennen darf. So.
Für die Hörer mit den starken Oberschenkeln.
Genau, und es gibt ja immer diesen Traum, die 501 irgendwie tragen zu können, aber... die musste ich nicht mal anprobieren. Da sehe ich einfach, nein, die kannst du wieder zurücklegen. Und bin aber mit den Jeans, die ich jetzt trage, sehr, sehr zufrieden.
Okay. Wir kommen jetzt, es war auch nur dieser kleine Ausflug.
Aber mit meinen Oberschenkeln, das ist natürlich...
Die Oberschenkel sind doch aber auch...
Sauerkrautstampfer, ja.
Zurück zu dir, zum Theater. Du hast Blut geleckt und jemand kam, sah dich und konnte nicht mehr von dir lassen. Peter Zadek.
Das war ein großes Geschenk in meinem Leben, dass ich diesem tollen Theatermacher begegnen durfte. Gott hab ihn selig. Ja, der hat bei uns auf der Ernst Busch damals einen Workshop gemacht, allerdings mit Regiestudenten. Und die haben aber dann wiederum mit uns auf kleinen Probebühnen den Kirschgarten von Tschechow geprobt. Mhm. Und er zog dann quasi mit seiner Entourage von Probebühne zu Probebühne und hat dann mal die Proben übernommen oder hat den angehenden Regiestudenten oder Regisseur halt beraten oder ihn einfach machen lassen und dann in internen Besprechungen früh am Morgen und danach am Abend, wovon die Schauspielstudenten nichts mitbekommen haben, wurde das ausgewertet, weil es natürlich darum geht, welche Instrumente stehen mir als Regisseur zur Verfügung.
Ja.
Also psychologische Instrumente, wen bediene ich, mit welchem Schauspieler rede ich bewusst, mit welchem nicht, wie verändert sich dadurch eine Szene oder ein Fokus einer Szene, wenn der andere Schauspieler fragt, was hat er jetzt mit ihr oder mit ihm besprochen? So, warum? Aber was wird denn jetzt für ein Angebot machen? Weil die Szene ist die gleiche. Und dann verändert die sich auf einmal. So, weil man natürlich irgendwas ins Ohr geflüstert bekommen hat. Und da mal teilhaben zu dürfen, wie der so eine Szene verändern konnte. Und der hat dann mich ans Deutsche Theater geholt mit Mutter Courage.
Und dann ging es auch weiter. Du hast ihn noch zum Berliner Ensemble begleitet, in St. Pauli Theater, glaube ich sogar. Genau. Ne? Also das ist richtig so, dass der konnte nicht von dir lassen. Der hat etwas vielleicht auch herausgeholt oder auf jeden Fall in dir gesehen. Das muss man ja auch selbst erstmal in sich sehen, kann ich mir vorstellen. Wenn da so ein großer Theatermann ist und man hat ja, kann ich mir vorstellen, andere Kollegen, Schauspielstudenten um sich rum, die man selbst für wahnsinnig talentiert hält. Und dann kommt er, der Meister, und sagt, komm du. Und er sieht etwas, hast du das auch gleich in dir sehen können?
Nee, um Gottes Willen, sondern im Gegenteil, sondern was ist es, was er irgendwie in mir sieht? So, aber damit habe ich mich nicht so lange beschäftigt, sondern habe eigentlich wie so ein Schwamm eher versucht, alles aufzusaugen und die Minuten zu genießen, wo ich ihm über die Schulter schauen durfte und ihn dabei beobachten konnte, wie er mit Angela Winkler, mit Susanne Lothar, mit Eva Mattes, mit Uwe Bohm, mit Vadim Glovna, wie er mit den Leuten auf einer Probe gearbeitet hat und wie sich solche gestandenen Kollegen dann verhalten haben, wie sich Szenen verändert haben. Ich habe meine Diplomarbeit damals darüber geschrieben, über die Inszenierung Peer Gynt am Berliner Ensemble, wo Uwe Bohm den Peer Gynt gespielt hat und die Ase Angela Winkler, viele andere großartige Kollegen. Und dieses Zusammenspiel, weil Zadig da den Schauspielern einen großen Raum gab, eine große Freiheit. Es gab eben Abende, da dachte man, es ist so eine Schulvorführung, weil die Welten, also wenn man sich in Peer Gynt in dem Stück ein bisschen auskennt, da gibt es ja in Ägypten, da gibt es das Irrenhaus. Und das hat aber alles das ein großes Ensemble gespielt, das Ensemble vom Berliner Ensemble, großartig. Und es gab eben Abende, da war eben eine Vorführung, da dachte man, so ein bisschen Schultheater. Und dann gab es aber auch die tollen, wunderbaren Abende, wo das Ensemble richtig zusammen ineinander gegriffen hatten. Auf einmal entstanden wirklich diese Welten. Also es gibt dann den Schiffbruch, die Situation, die Szene, da spielt eben das komplette Ensemble diese Wellen. Oder man baut die Pyramiden aus Menschen in Kairo oder die Berge oder die Trolle, die Trollszenen. Und wenn so eine Vorführung, wenn man da drin saß und auf einmal macht das Theater das, wofür es eigentlich steht. Und es geht so eine Welt auf. Und dabei sein zu dürfen, das war das Geschenk für das ich sehr dankbar bin.
Wahrscheinlich war Dominik Graf in einer dieser Vorstellungen, denn er war der Nächste, der dich gesehen hat und auch nicht mehr von dir lassen konnte und zum Glück auch nicht von dir lassen kann. Es ging los, ich glaube es war 2003 oder 2004, ich habe keine Ahnung, also raus kam man glaube ich 2005, aber musste ja vorher gedreht werden, der rote Kakadu.
Richtig.
Das war das erste Mal und gleich eine Hauptrolle. So, zack. Und mit guten Kollegen, Jessica Schwarz war da, habe ich
Max
dabei.
Riemel,
und
genau,
Max Riemel, genau. Und er hat dich auch besetzt im Angesicht des Verbrechens, diesem preisgekrönten Mehrteiler, der leider jetzt nicht so wahnsinnig hohe Einschaltquoten hatte, was ja oft ist bei so erstklassigen Produktionen, dass man sich fragt, warum eigentlich nicht? Da ist ja alles dabei, Sex, Crime, menschliche Abgründe, eigentlich hätte das wirklich richtig knallen müssen.
Na, da befinden wir uns gerade in einer Übergangszeit, glaube ich. Also wenn wir uns den demografischen Baum irgendwie mal anschauen, die ältere Bevölkerung wird immer größer. Und ohne den jetzt irgendwie zu nahe zu treten, Musikantendampfer oder Florian Silbereisen oder bestimmte Sachen oder Hansi, die funktionieren halt besser zu diesem Sendeplatz. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu platt und zu allgemein gesagt, aber dass natürlich die modernen Schnitte und auch so ein Wagnis, so ein Experiment wie im Angesicht natürlich mit einer ganz anderen Dynamik, mit einer ganz anderen Kraft daherkommt. Und dass, wenn man schon von Zielgruppen redet, es ja eigentlich eine jüngere Generation ist. Natürlich würde man sich freuen, wenn die ältere Generation das auch anschaut, aber die macht natürlich Freitag was anderes. Und man hat den Sendeplatz sehr nach hinten verlegt. Da gilt es dann vielleicht für die Zukunft, um die Leute mal an einen Tisch zu bringen. Ja, ob Regieverband, den Schauspielerverband, die Programmchefs, die Senderchefs und die großen Produzenten in Deutschland, um mal zu sagen, ey, was können wir mitgestalten? Aber da gibt es dann halt ein paar Fakten, die dann eben mal besprochen werden sollten. Warum ist das so? Und da gibt es halt immer unterschiedliche Blickwinkel. Aber das würde jetzt zu weit finden.
Wobei das ja auch tatsächlich in der Presse hochgelobt wurde. Also man wurde schon darauf aufmerksam gemacht, dass das jetzt kommen würde. Und erst bei Arte lief und so weiter. Also es wurde ja eigentlich der Weg bereitet dafür, dass es funktionieren könnte. Und Gott sei Dank gab es ja auch viele Preise. Aber das ist ja oft so, auch KDD, irgendwelche tollen Serien.
Das ist ein gutes Beispiel, wie das versenkt wurde. Großartig, also
nicht
großartig,
dass
versenkt wurde, aber ich meine, das ist ein exemplarisches Beispiel dafür, dass es tolle Folgen gibt, tolle Reihen gibt, die aber dann nicht die gewünschte Aufmerksamkeit erlangen.
So. 2008 gab es auch einen Film, der mir ein bisschen zu kurz kam. Ich habe dir das vorhin schon gesagt, als wir draußen waren. Der wird auch in Interviews mit dir kaum aufgegriffen. Da hat es mich gepackt und da bist du mir das erste Mal auch aufgefallen. 2008 kam der raus, in jeder Sekunde, mit einer unglaublichen Besetzung auch. Mina Tander, Barbara Auer, genau, Sebastian Koch.
Roter Blick-Möhring.
Genau, also und ein unglaublich guter Plot. Das sind ja eigentlich verschiedene Plots, ne? Die so parallel zueinander, wie so eine Art Episodenfilm oder sowas. Ne? Wirklich sehr, sehr gut. Also falls Sie sich zu Hause langweilen, gehen Sie bitte in Ihre Videothek demnächst und leihen Sie sich aus in jeder Sekunde diesen Film 2008.
Von Jan Fese.
Von Jan Fese.
Genau.
So, dein vorletzter Song. Bevor wir Abschied nehmen, Ronald.
Oh nein.
Oh nein. Und da hast du wieder so ein junges Talent mitgebracht. Leanne Lahavas. Und ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche. Ihr Vater ist Grieche. Wie könnte man Lahavas griechisch aussprechen? Ist das überhaupt ein griechischer Name? Weiß ich nicht.
Ich weiß es nicht.
Sie ist 23 oder 24. Sie hat ein unglaubliches Talent. No Room for Doubt heißt der Song. Der dir wie begegnet ist? Wo begegnet ist?
Bei den letzten Dreharbeiten.
Für?
Finsterwald. Das ist ein Kinofilm von Frauke Finsterwalder und ein guter Regieassistenten, Aufnahmeleiter Abraham Cemik spielte mir das Lied im Auto vor. Und es sind dann eben solche Momente. We all do mistakes. Yes, we do. Und ja, dann dachte ich, wer ist das?
Wer
zur Hölle
ist das? Leanne Lahavas.
Eine Stunde später hatte ich das Album und dann, ja.
You caught me guilty, taking the pieces of you.
So, es gibt natürlich ganz viele Hörer, die sagen, wie kann es sein, dass in dieser ganzen Sendung noch nicht der Film Barbara erwähnt wurde, der ja tatsächlich unglaublich gut war mit Nina Hoss. Du hast diesen Akademiker gespielt, den du dir eine Zeit lang gar nicht zugetraut hast. Du dachtest, du bist zu physisch. Wurdest aber auch sehr, sehr gut und wohlmeinend kritisiert, wie ich finde. Also es gab im Grunde nur positives Feedback, was das angeht. Der Film wurde mannigfaltig ausgezeichnet und auch, ich glaube, insgesamt 8-mal für den Filmpreis nominiert, du als bester Darsteller. Aber es ist dann Milan Peschel geworden, was dich nicht stört.
Nee.
Was nicht so schlimm ist.
Nee.
Wenn du jetzt aber rückblickend auf deine Karriere guckst oder auf den Weg, den du gegangen bist, welche zwei Filme wären für dich die wichtigsten, die du gemacht hast? Gehört Barbara dazu?
Ja.
Und welcher noch?
Angesicht.
Im Angesicht des Verbrechens.
Und das unsichtbare Mädchen, also sind wir schon bei 3.
Ja. Wo wir schon da sind, dann können wir ja auch gleich mal darauf hinweisen. Erzähl doch erstmal, worum es geht im unsichtbaren Mädchen und wer da mitspielt.
Das unsichtbare Mädchen, also ist ein Film von Dominik Graf. Und ist inspiriert von dem Fall Peggy Knoblauch, von dem verschwundenen Mädchen. Und Friedrich Arni hat sie zusammen mit einer Journalistin weitergesponnen. So, natürlich das Medium Film bietet sich da an. Und Dominik war begeistert davon. Die Bezüge zur Realität sind aber natürlich dann dadurch, dass es weitergesponnen wurde, die Geschichte. In unserem Fall heißt sie nicht Peggy, sondern Sina Kolb heißt die Mutter und gespielt von Silke Bodenbender. Ulrich Nöten spielt damit und es handelt davon, dass ein kleines Mädchen verschwindet und sie wird für tot erklärt und es wird ein geistig Behinderter zu Unrecht, wie ich finde, verurteilt.
Du bist Polizist, muss man zu sagen.
Ich bin Polizist.
Und du
Niklas Tanner ist meine Figur. Ich komme von Berlin ins Frankenland, Oberfranken, und werde dort einer Gruppe zugewiesen und überfahre fast eine Leiche am Straßenrand. Und beim Aufklären dieses Falles gibt es Querbezüge zu einem früheren Fall.
Elmar Wepper, muss man dazu sagen, auch in einer super Rolle für ihn als ehemaliger Polizist, der sich mit genau diesem Fall ja befasst hat. Ne?
Genau, und dazu muss man wissen, dass es eben damals diese Verurteilung gab, auch in diesem Film, wo ein geistig Behinderter schuldig gesprochen wurde. Dem hat man ein Geständnis abgerungen, was er auch 2 Tage später widerrufen hat, aber er wurde tatsächlich verurteilt, aber es gab nie eine Leiche.
Mhm.
Und es gab dann aber Leute, die meinten, das Mädchen gesehen zu haben, 10 Jahre später, und sie lebt noch. So, und jetzt wird ja der Fall auch wieder aufgerollt, aber spielt natürlich dann mit dem Dreck in der Politik, mit dem Dreck in dem Business der Kinderprostitution an der Grenze zu Tschechien. Und dieser Niklas Tanner, meine Figur, kommt ihm dorthin und stellt von dem einen Mordfall Querverbindung zu diesem damaligen Fall her und trifft dann auf die Figur von Elmar Wepper, der damals leitender Kommissar war in diesem Fall. Und der hat in seinem Keller sämtliche Fakten zu diesem Fall.
Du darfst nicht zu viel
gesagt,
erzählen.
Ich weiß.
Also, ich habe ihn schon gesehen, ich fand ihn unglaublich gut und spannend. Und auch Silke Bodenbender, die ja... Ach, also du hast dich mal als Vieh bezeichnet, ne? Also das hast du ja auch wieder auf die Körperlichkeit bezogen. Aber wie nackt sich Silke Bodenbender macht, wie weit sie geht, ja? Wie sie ihr Innerstes irgendwie... Diese Frau, die war auch schon mal
toll.
Bei uns in der Hörer.
Toll.
Und sie wirkte eher schüchtern und zurückhaltend. Und sobald die Kamera auf sie gerichtet ist, sobald sie in so einer Rolle versinken kann, das ist ja... Das muss ja auch Spaß machen, mit so einer Schauspielerin dann... so eine Szene zu haben, wo man weiß, die geht über ihre Grenzen hinaus. Ja?
Für mich eine totale Bereicherung, mit Silke zusammen zu spielen. Wir hatten das Glück, bei Matthias Glasner Stunde des Wolfes zusammen zu spielen und eben bei Das unsichtbare Mädchen. Und das ist eben Wahnsinn, genau das, was du eben beschrieben hast, dass sie dann, es heißt bitte, und auf einmal kommt diese Zerbrechlichkeit, diese Augen und dich haut's einfach nur weg. Und das ist das Schönste in einem Zusammenspiel, wenn man dann diese Höhen erreichen kann und man kann voneinander abnehmen. Mhm. Und plötzlich sind die 20, 15 Leute im gleichen Raum weg. Ob es der Tonmann ist, ob es der Kameramann ist. Und auf einmal lebt man diesen Moment, diesen Ausschnitt, diese Szene. Und wow.
Wie lang sind eigentlich so Szenen? Das kannst du natürlich, jede Szene ist ja anders, aber in der Regel könntest du sagen, so eine Szene wird so durchgespielt, das sind dann in der Regel 3 Minuten, 5 Minuten.
Ja, sowas und dann aus verschiedenen Kameraperspektiven, also man muss es reproduzieren können, was natürlich manchmal auch, deshalb umso mehr Hut ab vor Silke, die dann diese Zerbrechlichkeit...
Oder ja, aber auch das Wilde, die ist ja auch total uneitel in diesem Film mal wieder, ne? Total
immer
durchgedreht,
wieder
genau.
Bedienen kann und ja, einfach geplättet gewesen.
So, jetzt fragen natürlich alle, wann kommt dieser Film? Kann ich ihn im Kino sehen? Nein, Sie können ihn sogar im Fernsehen sehen. Und zwar morgen. Sie müssen gar nicht lange warten. Morgen um 20.15 Uhr im ZDF Das unsichtbare Mädchen. So, da sehen wir dich spätestens wieder. Und wir sind jetzt schon am Ende. Es gibt jetzt noch einen Song von dir, Ronald.
Ach verdammt, ging es so schnell?
Es ging so schnell. Wie verbringst du denn eigentlich den Rest des Tages? Du fährst jetzt nach Hause zu deiner Tochter und deiner Freundin.
Ist genau, wir werden jetzt zusammen essen. Meinen Ladies irgendwie Armbrot machen, dann irgendwie ein bisschen spielen und ein bisschen rumkämpfen, weil ich bin selber heute Morgen erst vom Drehen zurückgekommen und habe meine Ladies jetzt viele Tage nicht gesehen und freue mich umso mehr, jetzt irgendwie die kleine Maus irgendwie in den Arm zu nehmen.
Okay, dann danke ich dir für die letzten 2 Stunden, deine Geschichten und sag uns noch, Joe Bonamassa ist dein letzter Interpret, den du mitgebracht hast, You Upset My Baby, steht das für irgendwas?
Diese Kraft, die einfach dahinter steht, Blues. Und in dem Fall steht Wladimir Podklutschnikow dahinter, ein sehr, sehr guter Freund.
Könnte ich niemals aussprechen, sag doch mal.
Podklutschnikow, Klutsch heißt im Russischen Schlüssel und heißt Wladimir, ist ein russer Gott, hab ihn selig und...
Glaubst du eigentlich an Gott? Du sagst es immer, bei 2 Toten schon.
Ich glaube an etwas, dass es da etwas gibt, sehr
aber
wohl.
Jetzt nicht unbedingt Gott, das ist eher die Redewendung, die du dann nimmst.
Ja.
Okay.
Und Wladimir ist verstorben vor einem Jahr und da war jetzt der Todestag und er ist ein absoluter Blueser gewesen. Und er hat mich bekannt gemacht mit Joe Bonamassa. Und ja. Und der Song hat so eine Kraft und macht so eine Lust auf Leben und einfach mal loszulassen und fließen lassen.
Okay, gut. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen zu Hause noch einen schönen Sonntag.
Bye Danke bye. Auch.
Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.